Achtung, Triggerwarnung. Dieser Podcast behandelt Themen wie Mord, Suizid und Gewalt. Wenn dich solche Themen verstören, solltest du diesen Podcast nicht hören. New York am 27. September 2021. In einem schmucklosen Gerichtssaal in Brooklyn sitzt ein Mann auf der harten Anklagebank und erwartet sein Urteil.
R. Kelly wird heute in New York in einem bundesstaatlichen Verfahren wegen Sexhandels verurteilt.
R. Kelly, größter Hit I Believe I Can Fly, ein Superstar, der jahrelang scheinbar über allem schwebt. Und dann verliert er irgendwann die Bodenhaftung und jetzt, in diesem Moment, fällt er tief, nicht in den Charts, sondern in der Realität.
R. Kelly wurde wegen organisierter Kriminalität und Sexhandels verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, seinen Ruhm und Einfluss genutzt zu haben, um gezielt Minderjährige zu missbrauchen.
Das Gericht spricht ihn in 9 Anklagepunkten schuldig und bestätigt, was über 2 Jahrzehnte als unangenehmes Störgeräusch im Hintergrund seine Musik begleitete.
This was not a secret.
Schon im November 2000 kursierten in der Musikszene Gerüchte.
R. Kelly hatte immer wieder alles abgestritten, doch irgendwann wurde es immer lauter und lauter, bis er nicht mehr gegen ankam und niemand es mehr überhören konnte. Im September 2021 kommt der Schuldspruch und einige Monate später das Strafmaß.
Moments ago.
R. Kelly wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt. Für alle Betroffenen ist das ein bedeutendes Urteil, besonders für die Überlebenden, die mutig über den grausamen, sadistischen Missbrauch ausgesagt haben, den sie ertragen mussten.
30 Jahre Gefängnis, ein Strafmaß, das einen Schlussstrich zieht unter dieses Verfahren, unter die öffentliche Unantastbarkeit eines Superstars und auch unter seine Karriere. Das ist der Moment, aus dem Musikstar ein verurteilter Sexualstraftäter wird und in dem eine unangenehme Frage gestellt und nicht mehr weggewischt werden kann. Wie konnte R. Kelly trotzdem so lange durchkommen? Warum wurde er so lange geschützt? Warum wurde weggehört und er erst so spät verurteilt?
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall von R. Kelly, der mit I Believe I Can Fly Weltruhm erlangte, ganz nach oben stieg und am Ende abstürzte. Dieser Fall ist nicht nur eine Tätergeschichte, sondern auch eine Systemgeschichte. Es geht um Macht, um ein Umfeld, das schützt, abschirmt, organisiert, aus Angst, aus Loyalität oder aus Gier. In einer Industrie, in der Hits nicht nur Kunst sind, sondern in erster Linie Vermögenswerte darstellen. Und damit geht es auch um Geld, um viel Geld. Und es geht weniger um die Frage, was ist passiert, sondern wer hat was wann gewusst, wer hatte Gründe, es kleinzureden und wer hätte die Macht gehabt, es zu stoppen, tat es aber nicht und vor allem, warum nicht? Diesen Fragen gehen wir heute nach, dazu rekonstruieren wir R. Kellys Aufstieg, schauen auf die frühen Warnzeichen, die Jahre, in denen es längst Whispers gab im Hintergrund und wir verfolgen, wie aus Gerüchten eine Anklage wurde und aus Anklage dann ein Urteil. Und am Ende bleibt die Frage, die nicht nur Fans trifft, sondern ein ganzes Geschäft. Darf man diese Musik noch guten Gewissens hören, wenn der Interpret wegen Verbrechens verurteilt ist? Und darf man weiter damit Geld verdienen? Um unsere Fragen beantworten zu können, müssen wir zurückgehen nach Chicago. Dort wird R. Kelly am 8. Januar 1967 geboren, als Robert Sylvester Kelly. Er wächst in einer Sozialsiedlung auf, mit 3 Geschwistern. Mutter Joan ist alleinerziehend. In der Highschool entdeckt eine Lehrerin sein musikalisches Talent und fördert ihn. Er singt im Schulchor, verdient sich als Straßenmusiker sein erstes Geld und viel Applaus und Anerkennung und er macht sich lokal einen Namen. Er schließt sich der Gruppe MGM an, Musically Gifted Men. Sie treten in der Talentshow Big Break auf und erstmals damit ins große Rampenlicht.
R. Kelly and MGM have obviously been waiting for, so audience, please.
Sie treten auf und begeistern.
Okay, for R. Kelly and MGM, they receive 280 points. R. Kelly and MGM is the champion. $100,000 in cash.
Und sie gewinnen die Show. Einen dicken Scheck, aber vor allem Aufmerksamkeit. Und plötzlich hören alle großen Labels ganz genau hin. 1991 bekommt Kelly bei Jive Records seinen ersten großen Plattenvertrag. Der Durchbruch. Denn Kelly hat ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist mehr als nur ein Künstler. Der nächste spannende Nachwuchssänger. R. Kelly kann mehr. Er schreibt selbst und er produziert Songs am Fließband. Und das verleiht ihm in der Musikindustrie schnell eine gewisse Macht. Wer liefern kann, wird gebraucht. Sein erstes Album, 12 Play, erobert 1993 die USA. Seine Stimme wird zur Marke und er zum Hitmaker. Bump 'n Grind, sein erster großer Hit, der ihn dann auch in Europa, zumindest in der R&B-Szene, bekannt macht. Und dann kommt der Song, der ihm über die Genregrenze R&B hinaus ein neues Publikum erschließt und ihn zum Weltstar macht. I Believe I Can Fly, der Soundtrack zum Kinokassenschlager Space Jam. Dieser Song voller Pathos und Schmalz lässt R. Kelly buchstäblich fliegen in neue Sphären, bringt ihm Grammys, Status und ihm und vor allem seinem Label, seiner Plattenfirma, jede Menge Geld. Quasi über Nacht wird R. Kelly zu einer Goldgrube für Menschen, die ihn brauchen, als Hitmaker für Projekte, Features, Deals und um ihn herum entsteht ein Orbit. Leute, die von dieser Hitmaschine leben, die nicht riskieren wollen, dass sie stoppt. Sie hofieren ihn, umgarnen ihn und je größer der Erfolg wird, desto größer seine Unantastbarkeit. Mitte der 90er ist R. Kelly nicht mehr nur der Junge aus Chicago, er ist Produzent mit Macht und dann trifft er im Studio auf eine junge Sängerin, Aaliyah. Und ab hier geht es nicht mehr nur um Hits, ab hier wird's heikel. Aaliyah ist jung, sehr jung, gerade mal 14, 15 und sie kommt in eine für sie komplett neue Welt. In eine Welt, die nach außen glitzert, aber nach innen, nach harten, klaren Regeln funktioniert, in der es Machtgefälle und damit auch Abhängigkeiten gibt. R. Kelly wird der Produzent der jungen, hochtalentierten Aaliyah. Sie ist die Nichte von Barry Hankerson und der wiederum ist
mein Manager und ihr Onkel. Er schickte mich nach Detroit, um sie singen zu hören.
R. Kelly nimmt sie unter seine Fittiche, baut an ihrem Sound, an ihrem Debüt, wird zum Schlüssel ihres Erfolgs, ihrer Karriere und zu ihrem Mentor und offenbar auch noch zu viel mehr.
Wir stehen uns nah. Er ist mein bester Freund auf der Welt.
Das erzählt Aaliyah 1994 in einem TV-Doppelinterview mit R. Kelly. Damals wirkt das unverfänglich. Heute hörst du das anders, weil du weißt, welche Gerüchte damals schon kursierten und weil du weißt, dass R. Kelly später wegen Verbrechen verurteilt wurde. Ja, und dann fällt in diesem Interview dieser Satz.
Ich musste sie gar nicht erst singen, hören, sie strahlte. Da wusste ich sofort, sie hat es. Und als sie anfing zu singen, war das die Bestätigung.
Das war da ihr Glow, ihre Ausstrahlung, ihr Körper, die dem damals 27-Jährigen an dem Teenager auffielen. Die Stimme kam dann nur obendrauf. Dieser Blick auf ein minderjähriges Talent klingt natürlich deutlich anders, wenn derselbe Mann später wegen Sexualdelikten verurteilt wird, bei denen es auch um das Ausnutzen von Macht und um minderjährige Mädchen ging. Und vor allem dann, wenn ein enger Freund von ihm im Interview mit der BBC Jahre später das hier erklärt.
Wenn ein Mädchen einen großen Hintern hatte, dann zählte für ihn nur das. Egal, ob sie 15 oder 20 war. Für ihn machte das keinen Unterschied.
Das alles klingt vielsagend und rückblickend wie ein erstes Warnsignal. Und es bleibt ja auch nicht bei dem komischen Satz aus dem Interview, denn im August meldet nicht nur MTV.
Hip-Hop-Star R. Kelly. R. Kelly hat die 15-jährige Aaliyah Horton geheiratet.
Und damit diese Hochzeit möglich war, soll der Teenager bei der Altersangabe gelogen haben. Auf der Heiratsurkunde wird ihr Alter nämlich mit 18 angegeben.
Aaliyah wies sich als 18 aus, doch ihre PR-Leute erklären, sie ist 15.
Warum hat es deswegen damals keinen großen Aufschrei gegeben? Was ist mit dieser Spur passiert? Sie ist ja nicht einfach verschwunden, nee, sie ist abgeräumt worden. Erst privat, dann juristisch und dann öffentlich. Die Ehe wird, so wird es später beschrieben, annulliert. Auf Druck aus dem Umfeld, aus der Familie. Ab da können viele so tun, als wäre der Fall erledigt. Annulliert, war ein Fehler, war nie echt und am Ende bleibt öffentlich nur noch Gerede statt Konsequenz. Und genau das ist der Mechanismus, der R. Kelly so lange schützt. Wenn etwas unbequem wird, wird es nicht aufgeklärt, es wird kleingeredet, weggeschoben, wegorganisiert. Jahre später heißt es dann sogar, Aaliyah habe vor ihrem tragischen Tod bei einem Flugzeugabsturz versucht, den Heiratsantrag aus den Akten entfernen zu lassen. Auch das ein Schritt, der eher nach »Bitte Ruhe« klingt als nach »Bitte Wahrheit«. Und während diese Spur im Hintergrund still bereinigt wird, läuft vorne die Hitmaschine weiter. Deals, Geld, Status, der Musikkritiker Jim DeRogatis erklärt in der Doku The Rise and Fall of R. Kelly's Empire das hier.
During his career, he generated
In seiner Karriere nahm er rund eine Viertelmilliarde Dollar ein. Er war eine Gelddruckmaschine.
Money, he was a cash cow.
Und sein Umfeld sorgt dafür, dass diese Cash Cow weiter produzieren konnte und weiter Geld abwarf. Und das Problem im Fall R. Kelly ist genau das. Nicht nur, was passiert ist, sondern dass diese sexualisierte Gewalt gegen Minderjährige so lange weiterlaufen konnte. R. Kelly ist dafür erst viel später verurteilt worden. Mehr als 20 Jahre später. Aber die Frage ist, warum hat ihn vorher niemand gestoppt? Begünstigt wird das durch das Milieu, in dem sich R. Kelly in Chicago bewegt. In einer Stadt, in der jeder jeden kennt, zumindest mal innerhalb gewisser Szenen. Studios, Clubs, Backstage-Bereiche. In einem Netzwerk, in dem Dinge rumerzählt werden, geflüstert, hinter vorgehaltener Hand, aber nicht bei der Polizei oder in den Medien landen.
Roberts Problem waren junge Mädchen. Das war im November 2000 kein Geheimnis. In der Musikszene von Chicago wurde längst darüber getuschelt.
Das erklärt Musikkritiker Jim DeRogatis, der in dem Zusammenhang auch nochmal auf den vielsagenden Titel des von R. Kelly produzierten Debütalbums von Aaliyah hinweist.
Das Debütalbum, das er für sie schrieb und produzierte, hieß Alter ist nur eine Zahl.
Zwischen 1996 und 2002 beschuldigen mehrere Frauen, die zum angeblichen Tatzeitpunkt alle noch minderjährig waren, R. Kelly öffentlich des sexuellen Missbrauchs. Sie verklagen ihn. Der älteste Fall datiert aus dem Jahr 1991. Tiffany Hawkins bringt ihn zur Anzeige. Verklagt R. Kelly und Gerichtsakten belegen, dass sie ausgesagt habe, dass ihre Beziehung und der Missbrauch begannen, als sie 15 war und endete, als sie 18 wurde. Ein anderes Mädchen soll er sogar geschwängert und dann zur Abtreibung gezwungen haben. All diese Vorwürfe kann Kelly gegen Zahlung nicht näher genannter Summen aus der Welt schaffen. Doch Anfang 2002 kommt dann ein Video an die Öffentlichkeit und landet auch bei den Behörden. Zu sehen R. Kelly bei sexuellen Handlungen mit einem angeblich minderjährigen Mädchen. Kelly wird festgenommen, bei einer Hausdurchsuchung wird kinderpornografisches Material beschlagnahmt. Im Verfahren spielt später eine große Rolle, welche Teile davon verwertbar sind und welche nicht. Kelly wird aber auf Kaution freigelassen und Anklage wegen Kinderpornografie in 21 Fällen erhoben. Aber das alles wird erst 6 Jahre später vor Gericht verhandelt. Dass der Fall erst 2008 verhandelt wird, dafür gibt es einige Gründe.
Mehr als 30 Anträge und ungewöhnliche Zwischenfälle haben das Verfahren verzögert. Einmal verletzte sich der Richter beim Sturz von einer Leiter, dann musste Kelly nach einem Blinddarmdurchbruch notoperiert werden.
Dazu kommen noch Anträge der Verteidigung, der Anklage, die alles in die Länge ziehen. 6 Jahre, in denen R. Kelly weitere Alben produziert und Millionen scheffelt. Irgendwie passt das auch alles perfekt ins Narrativ, denn zwar verschwand der Fall in diesen 6 Jahren nicht, aber er zerfaserte mehr und mehr. Zeit arbeitet gegen Betroffene. Erinnerungen werden unsicher und je weiter eine Tat zurückliegt, desto geringer wird die Bereitschaft vieler Opfer, sich in einen Gerichtssaal zu stellen. 6 Jahre Verzögerung sind in einem Fall wie diesem deshalb nicht nur Wartezeit, sondern sie haben Auswirkungen. Positive in diesem Fall für R. Kelly, denn das Mädchen in dem Video sagte nicht aus. Später behauptet der Anwalt Michael Avenatti, es habe Zahlungen gegeben, um Aussagen zu verhindern.
It was subsequently learned that Mr. Kelly through multiple means.
Später wurde bekannt, dass Mr. Kelly dem jungen Opfer und ihrer Familie auf verschiedenen Wegen mehr als $2 Millionen gezahlt haben soll, damit sie im Prozess 2008 nicht aussagen.
Nun ist Avenattis Leumund nicht der beste und belegt ist diese Anschuldigung auch nicht, aber es steht fest, ohne diese zentrale Aussage bricht ein Teil der Anklage in sich zusammen. Und so wird R. Kelly 2008 nach 4 Wochen Prozess freigesprochen. In allen 14 gegen ihn erhobenen Anklagepunkten. Und er verlässt das Gerichtsgebäude als freier Mann. Sein Sprecher erklärt das hier.
Robert hat die ganze Zeit gesagt, er glaube an das System und an Gott und dass er freigesprochen werde, wenn alle Fakten bekannt sind. Er dachte nur nicht, dass es 6,5 Jahre dauern würde. Für ihn und seine Familie war das eine furchtbare Tortur. Jetzt will er nur nach vorn schauen.
Kelly ist danach nicht nur frei, sondern wirkt für viele auch unantastbar. Für seine Fans und die Menschen, die in seinem Orbit hängen, wirkt das wie eine Bestätigung und eine Entlastung. Siehste, war doch nichts, der ist raus. Für Betroffene bewirkt es jedoch das Gegenteil. Der Gerichtssaal schreckt ab, weil du gesehen hast, was passiert, wenn du redest. Und er am Ende trotzdem als Sieger rausläuft. Genau darüber berichten spätere Zeuginnen und Beobachter aus dem 2008er Prozess sehr eindrücklich. Und damit schließt sich der Kreis. Das Gerede verstummt nicht, aber nach dem Freispruch klingt es für viele endgültig nach Entwarnung. Das System rund um R. Kelly kann die Gerüchte auf dieser Basis auch viel besser wegmoderieren bzw. besser verdrängen. Manche Fußballer werden Legenden, weil sie größer sind als das Spiel. Und manche, weil sie im entscheidenden Moment den größten Star aus dem Spiel nehmen. Guido Buchwald, der gehört zur zweiten Sorte. Im WM-Finale 1990, da macht er Diego Maradona unsichtbar. Nicht mit Glamour, sondern mit Auftrag, Plan und vor allem Disziplin. Diese Folge der 100 Fußballlegenden erzählt von 4 Jahren Warteschleife nach der WM-Ausbotung 1986, vom Herzschlagfinale 1992 mit dem VfB Stuttgart und von seiner zweiten Heimat in Japan. Guido Buchwald, der Mann, der Diego das Licht ausknipste. Überall, wo es Podcasts gibt, bei den 100 Fußballlegenden. Doch dann passiert Jahre später etwas, was nach dem Freispruch 2008 niemand erwartet hätte. Mehrere Frauen sagen aus, öffentlich. Sie zeigen ihre Gesichter, nennen ihre Namen und erzählen ihre Geschichten. Unabhängig voneinander, aber übereinstimmend. Und dadurch wird ein Muster deutlich, das dieses Video von 2002 nicht mehr als Einzelfall erscheinen lässt, sondern lediglich als kleines Stückchen in einem riesigen und in der Gesamtschau noch viel unappetitlicheren Puzzle. Der Druck auf R. Kelly wird größer. Dazu trägt auch die MeToo-Bewegung bei. Immer mehr Frauen trauen sich, Fälle sexuellen Missbrauchs anzuzeigen, öffentlich drüber zu sprechen. Vor allem auch über sexuellen Missbrauch begangen von bekannten Namen. Auch aus der Unterhaltungsbranche, Produzent Harvey Weinstein zum Beispiel oder auch R. Kelly. Am 17. Juli 2017 platzt eine Bombe. BuzzFeed News veröffentlicht einen Artikel des hier im Podcast schon aufgetretenen Jim DeRogatis. Inside the Pied Piper of R&B's Cult. 3 Elternpaare schlagen in diesem Artikel Alarm. Ihre Töchter befänden sich in R. Kellys Umfeld, abgeschottet, verändert, wie gebrainwashed. Sie beschreiben es wie in den Fängen einer Sekte. Der Traum von einer großen Karriere hatte diese angehenden Sängerinnen und Songwriterinnen in die Fänge von R. Kelly gebracht. Eine Mutter beschreibt ein Muster. Er habe sich backstage mit ihnen unterhalten, sich Zeit genommen, ihre CDs gehört. Er wirkte interessiert. Dann gab es kurz darauf Einladungen. Er bezahlte ihnen Flüge und verschaffte ihnen Zugang in die Branche. Für die Familie sieht es erstmal aus wie ein professioneller Kontakt, wie Mentoring. Und genau da kippt es, so wird es nämlich geschildert. Aus Mentoring wird Nähe, aus Nähe wird Abhängigkeit und aus Abhängigkeit irgendwann ganz schnell Kontrolle. Handys werden konfisziert, der Kontakt zur Familie erst eingeschränkt, dann komplett abgebrochen. Wer von außen versucht einzugreifen, wird zum Feind des Traums von der großen Karriere erklärt. Das schildern die Eltern, aber sie werden bestätigt von mehreren Frauen aus R. Kellys Umfeld. Einer früheren Assistentin zum Beispiel. Mehrere Frauen sollen in von ihm gemieteten Häusern leben, in Chicago und in Atlanta. Und er soll jeden Teil ihres Alltags bestimmen. Was sie essen, was sie anziehen, wann sie schlafen und vor allem, wer mit ihnen reden darf.
48 women cannot be lying.
48 Frauen lügen nicht. Frauen, mit denen ich über 19 Jahre im ganzen Land gesprochen habe, mit derselben Geschichte, ohne sich je begegnet zu sein.
Das erklärt Autor Jim DeRogatis, der dann aber über eine noch viel düsterere Seite schreibt. Die Insiderinnen und Eltern schildern mich Vorwürfe von sexueller Ausbeutung. Demütigung, Gruppensex, zu dem Frauen gedrängt worden sein sollen. Und er spricht über den Vorwurf, dass dabei gefilmt wurde und dass diese Videos auch im inneren Kreis gezeigt werden. Das ist der Punkt, an dem klar wird, hier geht es nicht um Affären, hier geht es um Kontrolle, um etwas, das wirkt wie eine Sekte, in der Mädchen, junge Frauen zu etwas gedrängt werden, was sie vielleicht gar nicht tun würden, wenn sie nicht unter Versprechung von Karriere und Mentoring dazu gebracht würden. Und das Ganze hatte lange keine Konsequenzen. Obwohl die Eltern die Polizei verständigten, doch der sind in solchen Fällen oft die Hände gebunden. Sie machen Welfare-Checks, sehen nach dem Rechten, aber wenn ihnen eine erwachsene Frau glaubhaft versichert, nee, alles gut, mir geht's gut, ich will nicht gestört werden, dann ist der Fall für die Behörden häufig erstmal erledigt. Aber eben nicht für die Eltern. Sie können es nicht verstehen. Warum greift niemand ein? Warum rettet niemand unsere Kinder? Und so gehen sie mit dem Artikel an die Öffentlichkeit. Und das Echo ist immens. Immer mehr Opfer melden sich. Sie schließen sich zusammen und suchen die Öffentlichkeit. Sie etablieren den Hashtag Mute R. Kelly und attackieren nicht nur R. Kelly, sondern auch das System, das ihn schützt. Labels, Konzertveranstalter, Streaming-Plattformen, alle Orte und Player, die mit seiner Musik Geld verdienen. R. Kelly dagegen hält dagegen. Er spielt weiter Shows, trotz Protesten vor den Hallen. Und er macht aus dem Angriff seine Bühne. Aber sein Orbit wird kleiner. Leute aus seinem Umfeld kündigen. Angeblich nicht wegen der Vorwürfe, aber das Timing spricht eine andere Sprache. Und dann kommt eine sechsteilige Serie, die für diesen Fall wie ein Katalysator wirkt. Surviving R. Kelly, denn sie bündelt alles das und spricht laut aus, worüber vorher nur geflüstert wurde.
This man is the worst predator in the history of popular music.
Dieser Mann ist einer der schlimmsten Täter der Popmusik in einer Branche mit einer langen, beschämenden Geschichte von Gewalt gegen Frauen. Den Prozess um das Video, weshalb er 2002 in 21 Punkten wegen Kinderpornografie angeklagt wurde, verzögerte er mit seinem Geld um 6 Jahre. Ja, er wurde freigesprochen, aber die Geschworenen, die das Video sahen, waren entsetzt.
Jim DeRogatis bringt es auf den Punkt und setzt noch einen Satz obendrauf, der wie ein Urteil klingt.
It is the most disgusting,
das Widerlichste, was ich je sah.
Und genau dieses Bild, das des Predators, wird bei Surviving R. Kelly gezeichnet. Im Januar 2019 kommt die Doku-Serie raus. Und ja, sie bleibt nicht bei dieser einen Staffel. Später folgen weitere Teile, die den Fall komplett aufrollen. Aber der eigentliche Effekt passiert sofort. Menschen, die jahrelang gedacht haben, sie seien allein, sehen andere, hören andere und begreifen, das ist ein Muster und damit verschiebt sich etwas Grundsätzliches. Aus anonymen Gerüchten sind Vorwürfe geworden, die Klarnamen und Menschen zugeordnet werden können und die erzählen unabhängig voneinander Dinge, die sich ähneln. Natürlich springt sein Umfeld ihm zur Seite. Alle, die von ihm profitieren, versuchen die Vorwürfe natürlich kleinzureden, zu diskreditieren. Sie framen die Opfer als Groupies, als verbitterte Echsen, behaupten, die wollen nur Geld erpressen. Sie versuchen alles, um die Verantwortung wegzuschieben vom erwachsenen Superstar hin zu den jungen Frauen. Doch das klappt nicht mehr so richtig, weil sich das Klima verändert hat, weil vor dem Hintergrund der MeToo-Bewegung die Öffentlichkeit genauer hinguckt und weil R. Kellys Kreis plötzlich kleiner wird. Das bestätigt auch Jim DeRogatis.
Der Verdacht auf eine Art Kult und Gehirnwäsche wird inzwischen vom FBI, der Steuerbehörde und dem Heimatschutzministerium untersucht. Die sind in den USA für Sexhandel zuständig. Eine Grand Jury tagt bereits, die bundesweiten Anklageschriften sind in Vorbereitung. Mit Anklagen wird innerhalb eines Monats gerechnet.
Derart unter Druck geht R. Kelly offensiv an die Öffentlichkeit. Bei CBS im Interview mit Gayle King, da bricht es aus ihm heraus.
I didn't do this stuff. This is not me. I'm fighting for my life. Y'all killing me with this. I gave y'all 30 years of my career.
Robert.
30 years of my career.
Das ist der Moment, in dem er nicht mehr wie der unantastbare Superstar wirkt, sondern wie jemand, der merkt, dass ihm die Kontrolle entgleitet, dass da etwas in Bewegung geraten ist, das er nicht mehr einfangen kann. Während er noch um die Deutungshoheit kämpft, haben andere sie längst übernommen und zerren ihn letztlich vor Gericht. Am 22. Februar 2019 in Chicago werden neue Anklagepunkte verkündet. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu 2002 und 2008. Damals hing alles an einem Video und einer Identifikation. Jetzt stehen mehrere Aussagen und Zeiträume im Raum. Das Ganze wird breiter und damit schwerer wegzuschieben. 11. Juli 2019, R. Kelly wird in Chicago festgenommen, diesmal wegen Vorwürfen, die sich aus den Ermittlungen der Bundesbehörden ergeben. Kameras filmen ihn in Handschellen. Der Mann, der glaubte, allen davon fliegen zu können, ist hart aufgeschlagen. Denn jetzt geht die Justiz nicht mehr nur einem Detail nach, nicht mehr nur einem Video, dem Vorwurf einer einzelnen Frau, sondern es geht um viele Betroffene, um viele sich entsprechende Aussagen und vor allem über einen Zeitraum von Jahrzehnten.
In America today, even after Mute R. Kelly, after Time's Up,
in Amerika begreifen wir bis heute nicht das ganze Ausmaß von 30 Jahren Verbrechen. Es beginnt 1991 mit dem ersten Mädchen, zu dem er sexuellen Kontakt aufnimmt. Als diese Beziehung 3 Jahre später endet, versucht sie, sich das Leben zu nehmen.
3 years later, that was 1991.
Das sagt DeRogatis nach 19-jähriger Recherche. Das Muster hinter R. Kellys Taten wird durch immer mehr Zeuginnen und Aussagen gestützt. Mittlerweile sind es nicht mehr nur Eltern, nicht mehr nur Menschen aus dem Umfeld. Es melden sich immer mehr Betroffene selbst, unter ihnen auch seine Ex-Frau Drea.
Die Leute wissen nicht, dass er zwei Persönlichkeiten hat.
Robert, there's the persona R. Kelly.
Das sagt sie bei ABC. Sie sagt nach außen, der Star, privat, ein anderer Mensch. Und sie beschreibt Kontrolle in der Beziehung.
It's his way or the highway, period.
Und sie schildert auch körperliche Gewalt. Die expliziten Details lassen wir hier bewusst mal raus. Entscheidend ist für unsere Frage, wie sie begründet, warum sie 2005 erst eine Schutzanordnung, eine gerichtliche Verfügung erwirkte, sie dann aber doch wieder zurückzog.
Fear.
Angst. Er hat Macht und ist auf seinem Höhepunkt.
Genau das ist der Schutzmechanismus. Macht. Macht schafft Abhängigkeit. Macht schafft Loyalität und Macht sichert Verschwiegenheit. Das Schweigen der Leute, die im Hintergrund organisieren, abschirmen, Regeln durchsetzen, diesem System überhaupt erst diesen sektenartigen Charakter verleihen. Nicht jeder von ihnen ist Täter, aber sie stabilisieren das System, weil sie mitlaufen, ohne Fragen zu stellen. Aus Angst, aus Geldgier oder aus beidem. Sogar die, die Grenzen setzen könnten, tun es nicht. Also Management, Veranstalter, Labels, Plattformen. Und auch Behörden stoßen an Grenzen, wenn Betroffene nicht aussagen können oder wollen oder wenn Angst stärker ist als jeder Schritt nach vorne. Und das ist genau der Punkt, den Drea beschreibt, als sie erzählt, warum sie eine Schutzanordnung wieder zurückzieht. Und während die Ermittlungen laufen, passiert noch etwas Zweites, parallel, öffentlich sichtbar. Es wird um Sprache und um Worte gestritten, denn Worte können eine ganze Geschichte drehen, weil sie die Vorwürfe entschärfen und die Glaubwürdigkeit der Betroffenen in Zweifel ziehen können. Und da setzt R. Kellys Anwalt Douglas Anton an. Er bezeichnet die mutmaßlichen Opfer zum Beispiel als Groupies, die freiwillig an Partys teilgenommen hätten. Für dieses verharmlosende Framing wird er von Gloria Allred, die Betroffene vertritt, öffentlich scharf kritisiert.
Mr. Anton refers to some of the alleged victims. As, quote, groupies.
Mr. Anton bezeichnet einige der mutmaßlichen Betroffenen als Groupies. Das ist nicht nur falsch, sondern auch verletzend. Das sind keine Groupies. Einige sind Opfer sexuellen Missbrauchs von Kindern, andere Opfer von Sexhandel.
Some of them are victims of child sexual abuse by Mr. Kelly. Some are victims of child pornography by Mr. Kelly. Some are sex trafficking victims.
Und diesen Ansatz vertraten dann auch die Gerichte. Am 27. September 2021 in Brooklyn vor dem Federal Court. Das Urteil schuldig in 9 Punkten. Im Kern sagt das Verfahren, das war nicht ein Vorfall. Im Prozess wurden viele einzelne Geschichten zusammengetragen durch Zeuginnen, durch Dokumente, durch Abläufe und die Anklage hat daraus ein Gesamtbild gebaut. Anbahnung, Kontrolle, Abschottung. Über Jahre. Ein Baustein, der im Gerichtssaal plötzlich nicht mehr nur Pop-Gossip ist, der Fall Alia. Ein früherer Mitarbeiter sagt aus, er habe geholfen, diese Ehe 1994 möglich zu machen, inklusive der Beschaffung einer Fake-ID bzw. der falschen Altersangabe dann auf der Heiratsurkunde. Wenn so etwas vor Gericht steht, ist es kein Gerücht mehr, dann ist es eine Aussage unter Eid, die die Jury dann auch entsprechend einordnet. Ein anderer Baustein, Schriftstücke, die nach außen wie Entlastung wirken können, angebliche Liebesbriefe, Entlastungsbriefe, die die Staatsanwaltschaft aber anders interpretiert. Das seien keine freien Erklärungen, sondern Briefe, die unter Druck entstanden sein könnten, als Absicherung. Und das alles bringt die Jury dann nach 4 Wochen Verhandlung und 2-tägiger Beratung zu ihrem Urteil. Schuldig. R. Kelly wird zu 30 Jahren Haft verurteilt. Der juristische Schlussstrich unter dem Fall, aber natürlich noch nicht dessen Ende. Denn nach dem Urteil bleiben 2 Fragen, die man gerne wegschiebt. Zunächst, was passiert mit den Menschen im Hintergrund? Die nüchterne Antwort, für viele aus der zweiten Reihe hat es keine Verurteilung gegeben. Es gab Versuche, auch dieses Umfeld juristisch zu erfassen. In Chicago zum Beispiel standen etwa Kellys früherer Business Manager Daryl McDavid und ein früherer Mitarbeiter Milton Brown vor Gericht. Der Vorwurf, sie hätten rund um den alten 2008er-Komplex geholfen, Dinge zu verschleppen oder zu beeinflussen. Am Ende werden aber beide freigesprochen. Und genau da liegt das Dilemma. Mitwisser klingt im Rückblick oft eindeutig, aber vor Gericht brauchst du eben was anderes. Beweise. Du musst Wissen, Absicht, Beteiligung so belegen, dass am Ende kein vernünftiger Zweifel bleibt. Beyond reasonable doubt. Und wenn diese Kette nicht geschlossen ist, bleibt juristisch eben nur Freispruch. Das heißt nicht, dass damit alles erledigt ist. Moralisch bleibt eine Mitverantwortung im Raum, weil Systeme nicht nur durch Täter funktionieren, sondern auch durch Menschen, die mitlaufen, weil es bequem ist, weil Geld fließt, weil Angst im Raum steht, weil man nicht der Erste sein will, der hier den Stecker zieht. Und genau diese Moralfrage steckt auch hinter der zweiten offenen Frage, denn der Täter ist verurteilt. Er sitzt im Gefängnis, aber sein Werk, seine Songs bleiben ja verfügbar und sie spielen auch weiter Geld ein. Sobald wir auf Play drücken, fließt Geld. Und nicht irgendwo hin, sondern in ein System aus Plattformen, Labels, Verlagen, Beteiligten und in diesem Fall eben auch R. Kelly. Und das Geld fließt in Strukturen, die jahrelang mitverdient haben, während sie nicht stoppten, obwohl sie es hätten tun können. Und wir als Publikum entscheiden, ob wir das mittragen, ob wir Songs teilen, in Playlists packen, als Sound benutzen oder ob wir sagen, nee, diesen Geldstrom setzen wir nicht mehr in Bewegung. Nach dem Urteil kann sich auf jeden Fall niemand mehr, hinter dem wir wussten, es nicht verstecken. Ab da ist jede Reichweite, jede Playlist, jede Vermarktung eine bewusste Entscheidung. Tja, und damit sind wir am Ende dieses Falls. R. Kelly wurde verurteilt, aber viel zu spät. Obwohl es Hinweise gab, obwohl seine Karriere jahrzehntelang von einem Geraune begleitet war und Warnzeichen immer wieder auftauchten. Nur Konsequenzen, die blieben eben aus. Stoppen hätten es die gekonnt, die Zugang und Geld kontrollieren, aber zu viele haben eben weggesehen, weil diese Industrie Hits wie Vermögenswerte behandelt und Vermögenswerte so lange schützt, wie es irgendwie geht und dann erst reagiert, wenn der Preis des Wegsehens höher wird als der Gewinn des Weitermachens. Und deshalb bleibt am Ende nicht nur ein Urteil, sondern ein Befund. R. Kelly war nicht unsichtbar, er war profitabel und genau das hat ihn so lange geschützt. Jetzt sitzt der Täter, aber das Werk bleibt verfügbar und damit bleibt die moralische Verantwortung von uns allen. Stoppen wir den Geldstrom oder lassen wir ihn weiterlaufen? Das liegt an uns.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.